Kim Poster, den habe ich jetzt auch am Telefon. Hallo Kim.
Hallo. Ja?
Schön, dass du Zeit für uns hast und ich würde dich zum Einstieg gerne fragen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich überhaupt mit Fragen von profeministischer Männerpolitik zu beschäftigen. Also was war für dich der Anlass zum Nachdenken über genau diese Fragen?
Also ich glaube, mein Bezug zu Feminismus war erstmal recht klassisch. Also ich habe mir, wie vielleicht auch viele Männer in der Linken, erstmal viel auch feministische Theorie angeeignet und mein Bezug war eher so ein allgemein menschlicher, also aus meiner Perspektive, so im Sinne, das ist ja alles wahr und das ist irgendwie sinnvolle Gesellschaftskritik, also kann ich die verstehen und dann kann ich mir die auch irgendwie aneignen und dann mitreden. Und wie mich das irgendwie selbst betrifft und welche eigene Rolle ich da spiele, habe ich eher wenig reflektiert oder also abseits von so Gesprächen mit vor allem Freundinnen und romantischen Partnerinnen. Und aber eins meiner großen Interessensgebiete auch dann auf diesem theoretischen Feld war eben die Selbsterfahrungspraxis von der zweiten Frauenbewegung. Und dann kam zum ersten Mal irgendwann mal die Idee auf, also mich hat das begeistert, irgendwie diese Art von Auseinandersetzung, auch Politik in einer anderen Form zu machen. Und da kam dann zum ersten Mal die Idee auf, könnte man das nicht eigentlich auch in Bezug auf Männlichkeit machen, also mit einem stärkeren Selbsterfahrungsbezug irgendwie die eigene Perspektive und die eigenen Erfahrungen eben mit feministischer Kritik vermitteln. Und daraus bestand dann die erste Idee, daraus ist dann erstmal irgendwie nichts geworden und ich habe vor allem wenig Leute gefunden, die da auch mit Lust drauf hatten. Und dann kam aber diese Anfrage von Koschka, ob ich nicht Lust hätte, darüber zu schreiben, was mir dann nochmal einen sehr großen Motivationsschub dann gegeben hat und dann für mich zu dem großen Glück gefunden hat, dass ich eben die Geschichte der autonomen, profeministischen Männerbewegung entdeckt habe und da eine große Euphorie empfunden habe, irgendwie, weil ich das vorher gar nicht, mir gar nicht klar war, dass es eben parallel zur zweiten Frauenbewegung so eine Bewegung gab, dass die eben auch gerade die Selbsterfahrungspraxis aufgenommen haben und noch ganz andere Fragen aufgeworfen und diskutiert haben. Und das hat mich eben ganz groß mit ganz viel Euphorie erfüllt und gleichzeitig auch mit sehr großer Trauer, weil klar war, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere sich überhaupt nicht mehr an diese Art von Bewegung Auseinandersetzung erinnern und dass auch der Stand der Auseinandersetzung, also sowohl inhaltlich, theoretisch als auch praktisch, ja, weit hinter dem zurückliegt, was es eigentlich schon mal gab. Genau.
Ich würde mit dir auch genau auf diese Geschichte, die du jetzt erwähnt hast, eingehen, also die Geschichte der ja, profeministischen Männergruppen, die es schon mal in einem größeren Umfang als heute gegeben hat. Du hast die Selbsterfahrungspraxis der zweiten Frauenbewegung erwähnt und dass in dem Zuge eben dann es auch Männergruppen gab, die so eine Art von Praxis versucht haben. Wie sah denn das aus oder vielleicht können wir das von den Ursprung her angehen, wie sind diese Gruppen überhaupt entstanden?
Ja, es gab zwei Strömungen, würde ich sagen. Einmal die Consciousness-Raising-Gruppen, also in den USA, im deutschsprachigen Raum dann eben einfach Selbsterfahrungsgruppen, die sie einfach die Praxis der zweiten Frauenbewegung kopiert haben und gesagt haben, okay, Frauen gucken sich da ihre eigene Geschlechterrolle an und versuchen das irgendwie zu vermitteln und sich darüber auszutauschen und ihr Leiden irgendwie auch ja zur Sprache zu bringen und sich damit zu beschäftigen. Und wir Männer haben ja auch irgendwie eine Geschlechterrolle, also können wir das irgendwie auch machen. Und da ist direkt auch schon ein erstes Problem eben aufgetreten, weil das in manchen von diesen Männergruppen, Selbsterfahrungsmännergruppen dann dazu geführt hat, dass die ihre Erfahrung nicht mehr sonderlich viel mit Gesellschaftskritik vermittelt haben, sondern dann eher auf die Idee gekommen sind, ja, Mannsein ist ja auch ganz schwer und ist mit so viel Leiden irgendwie verbunden und deswegen ist das so ungerecht, dass der Feminismus uns so viel kritisiert. Und daraus sind dann irgendwie auch schon die ersten also so die ersten Formen von der maskulinistischen Bewegung, also so Männerrechts- und Vaterrechtsbewegungen entstanden, die eben sehr, sehr reaktionär waren. Und die zweite Form, die historisch diese Männergruppen waren, ist auch eine historische Erfahrung, leider, dass Männer und halt eben vor allem heterosexuelle Cis-Männer. Also in der schwulen Bewegung war das noch ein bisschen anders. Die waren, also die hatten nochmal andere Überschneidungen auch mit dem Feminismus. Aber dass eben gerade die Gruppen, die hauptsächlich von heterosexuellen Cis-Männern geführt wurden, erst entstanden sind, also die Auseinandersetzung von denen erst losgegangen sind nach Konfrontationen von Feministinnen. Also Männer sich meistens erst feministisch bewegen, wenn sie dazu gezwungen sind. Also es gab einfach in den 80ern eine große Aufschrei und Aufdeckungskampagnen über die sexuelle Gewalt in der linken Szene und viele Feministinnen haben sich dann dazu entschlossen, was öfter passiert ist, ist, dass Feministinnen einfach das gemeinsame Plenum verlassen haben und den Männern gesagt haben, solange es so viel sexuelle Gewalt bei uns gibt und die hauptsächlich und praktisch nur von Männern ausgeht und ihr euch nicht damit beschäftigt, solange seid ihr auf keiner Ebene irgendwelche politischen Partner für uns und solange können wir nichts mit euch machen und ihr kümmert euch jetzt darum. Und so sind dann eigentlich erst die sogenannten Männerpläne entstanden, in denen dann halt über Realität und Voraussetzungen von männlicher Gewalt in der Gesellschaft, aber eben auch in der linken Szene diskutiert wurde.
Jetzt denke ich selber auch natürlich darüber nach, was kann ich zu einer feministischen Politik beitragen oder wie kann ich solidarisch mit feministischer Politik sein, und ich denke, dass es da irgendwie mehrere Zugänge gibt. Der eine, den hast du ja auch schon so ein bisschen beschrieben, ist, dass man ja vielleicht nicht unbedingt warten will, bis sozusagen die Frauen einen dazu drängen, sich damit auseinanderzusetzen, und das ja auch irgendwie so ein bisschen ätzend ist, wenn das immer sozusagen nur die Sache der Frauen ist, über Geschlechterverhältnisse nachzudenken, und das ist ja, wäre für mich auch der nächste Schritt, irgendwie zu erkennen, okay, es gibt gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse, ich bin ein Teil davon und ich erkenne diese Geschlechterverhältnisse als Teil einer Gesellschaft, als Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen, die ich ablehne, die ich kritisieren möchte. In dem Sinne wäre sozusagen eine feministische Theorie und Kritik auch eine Notwendigkeit aus meiner eigenen Perspektive. Dann finde ich es auch gleichzeitig wieder schwierig, weil ähnlich wie sozusagen in der historischen Arbeiterbewegung gesagt wurde, die Befreiung der Arbeiter kann nur die Sache der Arbeiter sein. Ebenso wenig kann ich mir ja vielleicht anmaßen zu sagen, ich bin Feminist, weil eben die Befreiung der Frauen ist immer noch eine Sache der Frauen. Also ich spreche schon sozusagen so Ambivalenzen an. Ein anderer Zugang, da würde mich interessieren, inwiefern solche Diskussionen eben auch geführt wurden in diesen zwei Bewegungen von profeministischen Männergruppen, die du jetzt genannt hast. Ein anderer Zugang könnte ja zu sein, okay, Männer sind nicht nur Teil des Patriarchats und profitieren von ihm, sondern sie sind auch selber vom Patriarchat betroffen, Leidtragende des Patriarchats. Kann man das so sagen?
Ja, aber also ein ganz klares Jein. Also ich glaube, dass dass Feminismus allgemein eben vom Leiden am Geschlecht ausgeht und es letztendlich überwinden will und insofern Männer irgendwie auch eben betroffen sind oder alle Menschen, die sich mit Männlichkeit identifizieren, auch in einer Art und Weise betroffen sind und auch ein eigenes Interesse, ein eigenes Begehren eben entwickeln können, um eben dieses Leiden aufzuheben. Nur das Problem ist, dass eben gerade das männliche Leiden am Geschlecht ein sehr widersprüchliches ist und in der Regel eher dazu führt, sich eher mehr mit Männlichkeit und patriarchalen Verhältnissen zu identifizieren, was auch viel daran liegt, wie Männlichkeit hergestellt wird, nämlich zum Beispiel in ganz stark eben in mann-männlichen Verhältnissen, also in so Männlichkeitshierarchien. Das war zum Beispiel, also wenn ich erstmal mich als Beispiel nehme, nicht groß anders. Ich war nie sonderlich cool, sportlich oder stark und bin durchaus irgendwie auch von jetzt im klassischen Sinne eher mackrigen Männern irgendwie gehänselt worden oder irgendwie angegangen worden und habe deswegen auch ganz bewusste Leidenserfahrungen, zum Beispiel also Leiden unter Männern oder unter Männlichkeit, und trotzdem habe ich mich aber mit diesen Männlichkeitsanforderungen, die auch diese Macker irgendwie verkörpert haben, auch identifiziert und habe dann eben eher meine eigene sozusagen Nischenmännlichkeit dann entwickelt und habe dann zum Beispiel so Souveränität und Überlegenheitsansprüche eher über Humor und Intelligenz eben hergestellt und hatte dabei aber eigentlich eher das Gefühl, ja, ich bin natürlich nicht so wie die. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch in der Linken manchmal ein Problem also sein kann, dass viele gerade eben Cis-Männer in der Linken auch so Leidenserfahrungen haben und es dann sehr schwer ist, eigenes sexistisches Verhalten und die eigene Gewordenheit und Eingebundenheit in patriarchale Strukturen anzuerkennen, wenn man doch irgendwie so ein ganz starkes Gefühl hat, nein, nein, ich bin doch nicht so wie diese schlimmen Männer und die haben mir auch irgendwie Leiden zugefügt. Ja, also ich glaube, das ist einmal ein Widerspruch und dann ist eben ein weiterer Widerspruch, dass das Leiden und die Betroffenheit, die Männer haben, ganz oft eben zu Dominanz, Ausschlüssen und Gewalt dann gegenüber Menschen führt, die eben das Nicht-Männliche für sie verkörpern. Also zum Beispiel ganz klassisch auch etwas, worunter ich wo ich auf jeden Fall auch betroffen bin, einen eher brutalen oder sprachlosen Zugang zu eigenen Gefühlen und eigener Sexualität und Körperempfinden zu haben und sehr lange brauchen, um sich da öffnen zu können, ist natürlich eine Leidenserfahrung, aber wird ganz in der Regel eben damit kompensiert, dass man zum Beispiel abwertet und diese Weichheit dann zum Beispiel oder Unsicherheit, die man sich selbst verbietet, dann in anderen eben verachtet zum Beispiel. Oder in der Dominanz eben über schwule Männer, über Frauen, über Trans- und Interpersonen versucht wieder zu kompensieren und zu stabilisieren. Und deswegen ist das ein sehr, sehr widersprüchliches Verhältnis, wo es nicht so einen einfachen Bezug gibt, ohne eben in so maskulinistische, so ein maskulinistisches Fahrwasser zu kommen, glaube ich.
Ich finde, es hat was Sympathisches, wenn man so Attribute wie Schwäche oder Unsicherheit vielleicht positiv auch besetzt, aber ich finde, dass darin auch genau eine Ambivalenz liegen kann, wenn man irgendwie sich zum Beispiel vorstellt, so ein sanftes Mackertum, wo dann halt irgendwie sozusagen auch emotional und vorsichtig gesprochen wird, aber über dieses vorsichtige emotionale Sprechen trotzdem dann sich wieder Männer auch durchsetzen, wo ich irgendwie denke, okay, vielleicht geht es auch an manchen Situationen darum, sozusagen Konflikte halt tatsächlich auszutragen oder sie austragbar zu machen, anstatt sie halt irgendwie zu kaschieren oder so.
Absolut. Da stimme ich dir zu. Es gibt diese schöne Formulierung aus der historischen Bewegung von der libertären Männergruppe Bremen, wenn ich mich richtig erinnere, die haben in den 90ern davon gesprochen, dass die Linke sowas wie ein antipatriarchales Über-Ich entwickelt hat, also sowas wie, oder also viele Männer vor allem eben in der Linken, also so einen wie so ein oberflächliches Gewissen oder so Benimmregeln. Also ich glaube, sehr stark runtergebrochen, vielleicht etwas überspitzt gesagt, gibt es, glaube ich, immer den Verdacht, also den berechtigten Verdacht gegen sich selbst, also als Mann und gegen eben vor allem Cis-Männer, dass eben diese herrschaftliche Ignoranz und diese auf der einen Seite auch sich so einrichten können auf, also trotz aller Widersprüche und trotz allem Leiden sich auch irgendwie so einrichten können in patriarchalen Verhältnissen, dass das irgendwie, also dass es so ein bisschen einfach diese Tendenz dahin gibt und dass Männer sehr aufmerksam sind, in der Regel rauszufinden, was Sachen sind, wo sie eben so eine feministische Anerkennung bekommen, also sei es, ein bisschen anders auszusehen und sich mal die Finger zu lackieren, sei es sich selbst irgendwie als Feminist zu bezeichnen oder sei es einmal alle Jubeljahre irgendwie auch mal auf Kinder aufzupassen oder so und das dann bei ihrem ganzen Freundinnenkreis zu erzählen oder so. Und das dahinterliegende Interesse dann aber eigentlich ist, möglichst schnell wieder in Ruhe gelassen zu werden, sozusagen mit eben dieser feministischen Kritik. Oder es gibt eben zumindest diese Tendenz dagegen. Also so ein bisschen nach diesem Motto, was kann ich tun, denn ich will ja nichts tun. Und damit kann zumindest, also selbst mit feministischem Engagement auf so einer unmittelbaren Ebene, selbst mit so feministischem Engagement kann eigentlich eine Konfrontation mit sich selbst, der eigenen Verstricktheit in die Verhältnisse ausgeblendet werden. Und also ich denke auch, dass das eine reale Gefahr ist, die du ansprichst.
Nun hast du von einer Trauer gesprochen, dass es so wenig Anknüpfungsversuche gibt an diese praktische Erfahrung, die es historisch mal gegeben hat mit diesen selbstorganisierten profeministischen Männergruppen. Was denkst du, warum das liegt, dass die verschwunden sind? Also es ist ja offensichtlich, dass es weniger geworden ist. Es gibt ja einige Zusammenhänge trotzdem noch, aber sie sind ja wesentlich weniger geworden doch als das von diesen Beispielen, die auch du in deinem Text beschrieben hast. Was denkst du denn, woran das liegt?
Also ich glaube, der wichtigste Grund ist leider einfach, dass auch die feministische Bewegung nicht mehr so stark ist. Also die zweite Frauenbewegung war einfach sehr stark und sehr präsent. Und die hat einen gewissen Druck ausgeübt und konnte gewisse Themen sehr stark setzen. Und teilweise mussten sich Männer auch dazu verhalten, einfach mehr. Und das ist einfach nicht mehr so stark. Also wir haben jetzt Gott sei Dank wieder mehr Widerstand und eine stärkere feministische Bewegung. Und ich denke, deswegen gibt es auch gerade wieder so aufkeimende Sachen. Aber gerade zum Beispiel wenn bei dem Feld sexuelle Gewalt, da gibt es, also wenn man sich den profeministischen Männerrundbrief durchliest, das ist das Diskurs, also die Zeitschrift gewesen der autonomen Männerbewegung in der Bundesrepublik, da ist fast, also die man übrigens komplett online lesen kann, auf einem Blog, kann man einfach googeln, da geht es in jeder Ausgabe eigentlich um irgendeinen Vergewaltigungsvorfall, irgendeinen Vorfall von sexueller Gewalt oder einfach die allgemeine Diskussion, was machen wir damit und was hat das mit uns auch zu tun oder wie sind wir da zumindest als irgendwie Komplizen, die das halt so geschehen lassen, auch mit eingebunden. Und diese Diskussionen sind eben fast verschwunden, weil die Linke, kleinste feministische Gruppen sich nur noch diesem Thema annehmen und meistens heillos irgendwie überfordert sind, einfach weil es so wenig Unterstützung ergibt. Also ich glaube, das ist ein Grund, einfach der feministische Druck ist einfach nicht so stark. Und wenn der nicht so stark ist, dann bewegen sich Männer, wie gesagt, über den Daumen gepeilt, eher wenig von alleine. Und ich glaube, ein zweiter Grund, der es eben komplizierter gemacht haben, ist auch die queere Kritik. Also dass es eben nicht mehr so klar ist, dass irgendwie vor allem eben heterosexuelle Cis-Männer sich einfach irgendwie formal ja auch männerbündischen Strukturen, also nur Männer drin sind, zusammenschließen und dann irgendwie eine organisatorische Praxis machen. Und da sind, glaube ich, nochmal andere Widersprüche oder andere Sachen präsenter, also auch auch dass also die historische Bewegung hatte zwar Überschneidungen, aber keine großen mit der schwulen Bewegung zum Beispiel, hatte Transmänner und Transmännlichkeiten überhaupt nicht oder wenig zumindest auf dem Schirm. Und das sind, denke ich, auch neue Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, falls ich das noch kurz sagen darf, gibt es ja jetzt also neue, also sehr, sehr kleine neue Versuche daran anzuschließen. Aber ich würde sagen, wir erleben gerade schon wieder so einen ganz kleinen Hype wieder um das Thema und ein größeres Interesse, was ich auch teilweise problematisch finde. Also was damit so Diskussionen wie zum Beispiel um toxische Männlichkeit oder so oder zusammenhängt.
Kannst du das vielleicht noch erklären, inwiefern das miteinander zusammenhängt? Also finde ich jetzt spannend, weil das ein Stichwort ist, das bei uns auch immer wieder aufgetaucht ist, also die Analyse der toxischen Männlichkeit.
Also ich glaube auch, das hat wieder so beides. Also auf der einen Seite ist MeToo, also die MeToo-Kampagne einfach recht präsent und es gibt einfach wieder mehr feministischen Druck auf Männlichkeit oder also das Thema Männlichkeit irgendwie auszubringen und auch eben auf Männer Männlichkeit zu reflektieren. Und in gewisser Form, und das finde ich eben das Problematische, hat das auch was mit den veränderten Verhältnissen zu tun. Also heute ist es auch für Männer ein bisschen mehr einforderbar, dass sie sich eben mit sich selbst auseinandersetzen. Und also, dass es auch von den Verhältnissen mehr, auch von Männern verlangt ist, eben sowas wie emotionale Intelligenz zu entwickeln, eine größere Selbstsorge an den Tag zu legen, also nicht mehr zum Beispiel so viel zu rauchen und zu saufen und nicht zum Arzt zu gehen und dann so früh zu sterben. Das ist ja auch sehr stark, also die Debatten um toxische Männlichkeit sind ja auch sehr stark gesundheitspolitische, also gerade in den USA kann man das ziemlich gut verfolgen. Und deswegen habe ich eher den Eindruck, dass die Debatten um toxische Männlichkeit leider relativ, also auch viel Gutes getan haben in der Verbindung wieder von männlichen Leidenserfahrungen und zum Beispiel der Thematisierung von sexueller Gewalt, die eben hauptsächlich von Männern ausgeht oder wie das eben mit Männlichkeit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr reformistisch. Also so ein Begriff wie toxische Männlichkeit lässt einfach viel zu leicht zu, dass man Männlichkeit so aufspalten kann. Und dann gibt es halt irgendwie die Toxischen oder das Toxische und dann gibt es irgendwie das Gute. Und wenn man irgendwie das Toxische so wegentgiftet hat oder Mito M. Sanyal hat mal gesagt, wenn man Männer irgendwie lange genug detoxen lässt, dann, ne, also irgendwie, da sind dann so Vorstellungen, dann sind die irgendwie wieder alle in Ordnung. Und das finde ich aus der Perspektive von einer radikalen feministischen Gesellschaftskritik unbefriedigend und läuft, glaube ich, eher darauf hinaus, Männlichkeit zu resumerisieren.
Ich finde es wünschenswert, wenn ja eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit überhaupt ja weiter anhält und wenn es auch über so einen Tag wie den 8. März hinaus anhält. Ich habe hier gesprochen mit Kim Poster, der ja in diesem feministisch streiten Buch von Koschka Linkehand ein Buch geschrieben hat, wo er so ein bisschen einen Rückblick macht auf historische Versuche der ja pro-feministischen Männerorganisierung. Kim, ganz vielen Dank, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast hier im Rahmen von unserem Sonderprogramm.
Ja, und darf ich noch einen ganz kurzen Werbeblock machen?
Ja, klar.
Super. Genau, also weil es gibt natürlich diesen Beitrag, aber und es gibt eben den pro-feministischen Männerrundbrief, den ich nur empfehlen kann, den man eben online komplett digitalisiert findet, aufgrund des Engagements von zwei Berliner AktivistInnen. Ich führe mit ein paar anderen Leuten zusammen einen Blog, der heißt critmen.noblogs.org. Könnt ihr auch einfach googeln und das ist eben eine Austausch- und Vernetzungsseite. Also es gibt eine recht ausführliche Leseecke, es gibt eben eine Austauschecke, wo sich Gruppen und Einzelpersonen austauschen sollen über das Thema und wir versuchen eben die Gruppen im deutschsprachigen Raum, die es gibt und die dazu arbeiten, voneinander in Kenntnis zu setzen und in einen Austausch zu bringen, um eben den Organisationsgrad, was das Thema angeht, irgendwie zu verbessern. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir da auch mehr Anfragen und mehr Austausch kriegen würden, weil bis jetzt kriegen wir nicht nur, aber zum Beispiel auch dann so Anfragen von hippen Startups, ob wir nicht mal Workshops für toxische Männlichkeit bei ihnen machen können, damit ihre flachen Hierarchien besser funktionieren. Oder es melden sich sehr verzweifelte Frauen bei uns, die sehr krasse Gewalt in ihren Beziehungen mit Männern erleben, sich von ihrem linken Umfeld ziemlich alleine gelassen fühlen und sich an uns wenden, in der Hoffnung, dass wir ihnen irgendwie unterstützen können und obwohl sie so viel Gewalt von diesen Männern erleben, eben hoffen, dass wir sozusagen noch positiv sozusagen auf diese Männer einwirken können, dass sie sich reflektieren können und sozusagen nicht einfach nur ausgeschlossen und denunziert werden müssen. Und das deutet, glaube ich, auf den Zustand der Verhältnisse ziemlich gut hin und wir würden sehr gerne etwas daran ändern.